Hammerstimme singen kannst du aber nicht.
Auch wenn dieser Satz zumindest von der Logik her von mir sein könnte, war es selbstverständlich nicht ich, sondern ein bekannter Produzent, der meinem heutigen Gast, den Sänger und Songwriter Bino B, gesagt hat, er könne nicht singen. Nachdem er das Jurastudium schmiss und sich der Traum, Arzt zu werden, nicht erfüllt hat, hat er mit Anfang 20 sich ganz spontan von seinem Ersparten ein 4000 Euro teures Piano gekauft und beschlossen, ich ziehe das jetzt durch. Ich werde Musiker und folge meinem Traum und nicht den meiner Eltern. Dieser Weg dorthin war geprägt von vielen Nebenjobs und Niederlagen, der sich jetzt gelohnt zu haben scheint. Plattenvertrag, Vorgruppe von Adel Tawil und am 23. Februar kommt sein Album Mein fünftes Element raus. Das Datum, an dem wir uns vor einem Jahr in Los Angeles kennengelernt haben und er mir von seiner Geschichte und Schicksalsschlägen erzählt hat. Wie schon in meinem Tagebuch des Scheiterns beschrieben, wurde mir, nachdem mir alle in Los Angeles abgesagt haben, bewusst, dass man manchmal die Lösung direkt vor der Nase hat. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Und so freue ich mich, mit ihm heute über seine Geschichte und über das Scheitern sprechen zu können. Viel Spaß bei einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Liked unsere Facebook-Seite, aber am Ende folgt eurem Herzen.
Gisela, ist schon los?
Ja.
Ach lustig. Gisela, danke. Ich war ein ganz kleines, dickes Kind.
Du warst dick?
Richtig fett. Ich habe gestern Klamotten von damals.
Ehrlich?
Ja, aus der vierten Klasse, sechste, weil ich richtig gut bin. Das ist schön, wie ich raus.
Ja.
Aber so ein Gerät.
Ja.
Und mit den Lehrern, wie war das? Ja, erstmal war ich super brav. Eltern haben gesagt, Bobby macht gute Note und alles wird gut. Sonst.
Polen halt.
Ist leider so. Und ja, aber dann irgendwann habe ich halt gemerkt, nö, so alles mache ich nicht mit. Mhm. Und dann haben immer halt Noten gestimmt. Und dann habe ich noch mehr gemerkt, dass man sich noch mehr erlauben kann, wenn die Noten gut sind, einigermaßen. Mhm. Und ja, das habe ich dann auch ausgeschöpft. Das heißt, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, habe ich das auch zum Ausdruck gebracht. Ja.
Und falls ihr euch fragt, wer dieser junge Herr zu meiner Linken ist, you know, Binobi, sagt der Polle.
Binobi.
Binobi. Ich werde ihn aber Bobby nennen. Und Bobby habe ich kennengelernt und jetzt wird es richtig, eigentlich schäme ich mich, also nicht schämen, aber es ist komisch, diesen Satz jetzt zu sagen. Wir haben uns in L.A. kennengelernt. Ja. Und wir haben im Soho-Haus über deine Anfänge gesprochen, weil du hast so schön Klavier gespielt und ich habe jetzt auch noch Aufnahmen davon. Mhm. Und ich höre sie mir heute noch an und habe Gänsehaut. Ja, es war so schön. Über den Bechern L.A.s. Und dann hast du mir deine Geschichte erzählt. Und das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt haben ja alle in L.A. abgesagt. Und dann erzählst du mir deine Geschichte und auf einmal merke ich so, Maggie, es ist mehr um dich herum, was du für deine Sendung nutzen kannst, als du glaubst. Und das warst du. Und du hast zugesagt, zu dieser Sendung zu kommen.
Natürlich.
Und deswegen würde ich gerne mit dieser Geschichte starten, denn sie hat mich sehr berührt, inspiriert, weil du hast in einem Alter beschlossen, ein Instrument zu lernen und dein Studium abzubrechen. Ist das so korrekt?
Mhm. Also Studium abbrechen können wir einige nennen, aber mit dem Instrument, ja. Also was hast du zu lernen? Ich habe als Kind schon Keyboard gelernt mit 9 Jahren. Mhm. Eltern dachten wohl, damit lernt das Kind besser und wird besser abgelenkt. Ich war immer sehr hibbelig, da wollte ich mich irgendwie runterbringen. Genau, habe dann irgendwann gesagt, Keyboard ist ein Plastikding, das sind geile Knöpfe mit. Das war halt irgendwann scheiße, das hat mir nicht mehr so gefallen. Und dann habe ich das gelassen. Dann kam Gitarre, E-Gitarre, ich fand dann die Offspring-Hammer und dachte, Rock, mega. Dann habe ich noch Black and White von Michael Jackson gefeiert. Also richtig, richtig in diesem E-Gitarren-Flash. Und auch daran, noch nach 2 Jahren gesagt, nee, ich wollte mit der Lehrer keine Akkorde beibringen. Dann habe ich das irgendwann so ad acta gelegt. Dann kam Rap ins Spiel. Mein Bruder hat mich da ein bisschen herangeführt. Und dann haben wir sehr lange Rap-Musik gemacht. Ich habe immer wieder Refrains gesungen und so weiter. Und dann ging es darum, Abi gemacht, so 3 eigene Alben gemacht. Umgeschickt zu BMG, zu 4Music, zu Sony. Niemand hat sich gemeldet, außer BMG damals. Da war ich 19. Und die haben gesagt, ja, hey, hast du nicht Bock auf Songwriter bei uns anzufangen? Dann habe ich gesagt, nö, ich will Musiker werden, wenn Also erstmal könnten wir den Songwriter-Deal anbieten, aber Musik noch nicht. Das reicht jetzt noch nicht. Ja gut, dann passt das für mich. So, dann hatte ich meine Antwort und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Viewer, habe ich auch einmal gehabt, der passt auch angefangen zu studieren und das habe ich dann nach einem Jahr geschlossen. Genau, dann habe ich gesagt, ich wechsle auf Medizin. Papa Mama, es tut mir leid, ihr habt ordentlich Geld flöten lassen für mich dort. Aber ich habe auch nebenbei gearbeitet. Aber es ist einfach nichts.
Es ist ja nicht schlimm, seinen Eltern zu sagen, ich studiere jetzt nicht mehr Jura, sondern Medizin. Kann mir jetzt Schlimmeres vorstellen.
Ja, aber mit dem Schnitt von 2,5 ist die Ansage, ich studiere Medizin, sowas wie, ich will mal, ich studiere morgen zum Mond. Es wird sicher sehr schnell klappen. So, das ist leider so. Ja. Und so war es dann. Dann war das echt ein zweijähriges, dreijähriges Hickhack mit Medizinertest, mit sogar gut bestanden, mit 1,9 so, aber weil der Schnitt so schlecht war und weil da auch Leute teilgenommen haben, die sehr gut waren. Zum Beispiel mit 1,0 habe ich einen aus Portugal kennengelernt, den Heidelberg studiert. So, das ist halt dann spezifisch.
Ja.
Und so war das dann. Ewiges Prozedere mit den Ungarn angemeldet. Dann kam eine Zusage aus Riga. Und dann gab es danach nochmal diese Stunde für diesen Test. Das war nämlich die letzte Stunde, bevor ich diesen Test, den TMS für Deutschland mache. Und dort bin ich in der großen Pause in Stuttgart in den Klavierladen gegangen. So habe davor schon. Ich hatte vielleicht zwei Lieder drauf. Und das waren, ich glaube, Amelie. Dieses, wie heißt es?
Ich weiß, was du meinst.
Genau. Und halt Riverflow. So die schmalzigsten, das schmalzigste Zeug, was du dir vorstellen kannst auf YouTube. Ja. Und das habe ich halt, das konnte ich. Bin ich reingegangen, habe halt das mal gespielt, habe verschiedene Klaviere angespielt. Ich so, scheiße. Das ist echt geil. Das ist super. Und ich habe halt alles vergessen in dem Moment. Ich so, vielleicht ist es, was soll ich mir ein Klavier kaufen? So, und dann habe ich gesagt, so, okay, ja, mal schauen. Und dann ging es nach Hause, TMS geschrieben, habe ich einen Job angenommen, weil in der Zeit habe ich eben nicht studiert. Mein Vater hat gesagt, studiere lieber irgendwas, dass du irgendwas machst. Ich so, nee, ich will das Geld verdienen, ich will dieses Gerät nicht mehr haben, du machst nichts und so weiter.
Hast du oft gehört, ja?
Ja, sehr oft, sehr oft. Hat auch dann einen Autounfall, ich war schuld, bin über einen Stoppschild gefahren. Die Frau war dann stark verletzt und ich habe dann auch so ein bisschen dann immer wieder sagen, so, ja, das Auto ist kaputt und alles ist kacke.
Man war der Loser, so ein bisschen.
Ja, also da kam so alles auf einmal. Kein Spielplatz, nichts hat geklappt. Da habe ich gesagt, okay, passt schon, ich gehe jetzt arbeiten. So, ja, und dann hatte ich irgendwann ein bisschen Geld zusammen, nach 2-3 Monaten. Habe in Stuttgart angerufen und habe gesagt, hatte noch dieses Silent Piano. Das hat mich echt begeistert. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Kostet halt so und so viel, ich glaube 4.000 Euro. Und er sagt, ja gut, dann würde ich das gerne bestellen. Könnt ihr das liefern? Ja, machen wir alles. Stimmen wir das, wir bringen das. Okay, dann bitte an die Adresse. Und dann komme ich nach Hause von einem Kumpel und sagt mein Vater so, ja, hey, ich habe ein Klavier bestellt. Wie, du hast ein Klavier bestellt? Ich sehe, ich habe ein Klavier, das kann ich mal spielen. So ist ein Klavier. Ich so, ja, ich lerne es halt. Mach ich das an, ab jetzt. Ist doch okay. Das war bei 22.
Ja.
Und dann hat er gesagt so, ich zahle dir 2 Jahre das Studium, dein Leben irgendwie, damit du jetzt mit deinem ersten Geld ein Klavier kaufst. Du rufst jetzt sofort an, sagst, dass es nicht gekauft wird und dann investieren wir das auf deine Bank oder in Wohnung später oder sowas. Dann brauchst du Auto, irgendwas musst du doch machen. Was denkst du, was du da machst? Ich so, ja, ich weiß nicht, also ich will es aber haben. So, und das ist mein Geld und ich will es haben, Geld. Ja, dann musst du schauen, wo du bleibst. So, dann bin ich jetzt noch zu einem Kumpel gefahren. Dann meine Mutter angerufen und sagt so, ja hey, komm zurück, er meint es nicht so, ich muss ihn auch verstehen, viel durchgemacht und so, wir alle wollen halt auch, dass du es schaffst, und wir kriegen ja mit dir. Dann habe ich gesagt so, ja, okay, alles gut. So ist das. Eine Nacht beim Kumpel und dann war wieder alles cool. Ja. Also war es kein großer Radau, aber das war immer so das, wie sagt man, der Eindruck, das Bild der Musik war immer so. War immer so, mach, schön, aber das ist nichts.
Weißt du denn dein Vater, dass du jetzt mit Adel Tawil auf Tour gehst?
Ja, und es ist durchgedreht.
Das ist durchgedreht.
Also es hat so lange gedauert, bis ich letztes Jahr war ich bei Berlin Juno auf Tour, war ich Support Act. Und da waren sie halt auch da, in München. Und war halt geil, war halt Heimspiel. So meine ganze Heimatstadt war da, haben einen riesen Lärm gemacht. Dann haben sich auch noch Leute begleitet, weil meine Leute so laut waren. Also das war echt nicht weit, ja. Weißt du, ist dann immer so. Und hier, schönen Gruß raus an Wald Kreiburg City, leider in München.
Pass down, auch noch. Pass down.
Genau, und dort hat halt meine Mutter geschaut, mein Vater hat beide geweint, so an der Seite.
Oh mein Gott.
Und dann hat danach so zu mir gesagt, und dann auch mein Manager kennengelernt, den Jochen Schuster.
Und Jochen!
Jochen, Digga! Ich hoffe, alles cool bei dir. Ja, und haben halt gemerkt, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Dass auch ein Jochen sehr an mich glaubt, der mich auch so weit gebracht hat.
Ja. Wie wichtig ist es denn, dass es jemanden gibt, der an einen glaubt?
Unglaublich. Also Jochen war auf jeden Fall der Knackpunkt so. Weil du halt immer sehr viele Zweifel hast selber. Und das Schlimme ist, dass, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Tugend ist, oder ist es menschlich, dass du, also ich bin so, dass eine Kritik bei mir viel mehr wiegt als ein Lob.
Bei mir auch, ne?
So, und das ist halt einfach so, dass du dich an diesen Kritiken so festnagst, dass du, scheiße, wir haben sie recht.
Wer war das denn? Das ist alles nicht so gut. Was war denn so eine Kritik, die sehr geschmerzt hat?
Ja, nur, dass ich gut genug bin. Weißt du, wie gut die Leute sind da draußen? Das war auch immer das Thema. Mhm. Weißt du, wie gut die Leute sind? Weißt du, wie krass die sehen und die trainieren schon mal im Fernsehen und so.
Würdest du behaupten, es sind die Besten, die am erfolgreichsten sind?
Nein. Nein, es sind die im richtigen Moment angegriffen haben auf jeden Fall. Also die auf jeden Fall ein sehr hohes Talent haben. Mhm. Und wenn es nicht das Talent ist, sind sie extrem fleißig. Mhm. Oder sie haben unfassbares Glück. Aber das ist meistens gepaart mit viel Arbeit. Ja. Ich glaube nicht, dass das nur durch Glück geht. Auf jeden Fall nicht auf lange Strecken.
Ja.
So, das ist entweder ein super Song, oder es ist halt jetzt musikalisch gesehen.
Ja, ja.
Oder es ist halt wirklich lange Arbeit. Es gibt halt verschiedene Beispiele. Zum Beispiel ein Tim Bensko, der mit Weltretten halt sofort da war und der jetzt noch daran partizipiert. Mhm. Dann Johannes Oerling, der langsam immer größer wird. Wirklich, wirklich gutes Zeug macht.
Mhm. Also du gönnst es auch anderen Leuten.
Natürlich. Ja. Also das ist so. Ich merke selber, dass Neid groß wird, auch bei mir jetzt, und das finde ich so schade.
Merkst du das jetzt schon?
Voll.
Ernsthaft? Ja, voll. Ist krass, aber ich finde es auch krass, was für Menschen auf einmal aus ihren Löchern kommen, die du jahrelang nicht mehr gehört und gesehen hast. Auf einmal tun die so, als wenn die mit dir befreundet waren oder so. Das habe ich halt.
Ja,
nicht, dass ich jetzt berühmt bin, aber als sich so ein paar Dinge halt im Internet verbreitet haben, dann sind auf einmal da Leute aus den Löchern gekommen, wo ich mir dachte, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Ich kenne euch gar nicht. Aber ihr kennt scheinbar mich. Interessant.
Ja, cool. Schön, wenn ihr hier zu
Also du merkst jetzt schon Neid?
Ich merke jetzt schon Neid, ja. Das ist halt auch, wenn du halt irgendwo genommen wirst, für irgendeine Tour oder für einen Auftritt, und jemand anderes nicht. So, das ist immer so. Und da bin ich auch selber natürlich neidisch. Sag ich so, scheiße, warum der? Also dann, aber ich ertappe mich dran und versuche daran zu lernen, was ich nicht mag, was man mit mir macht. So, versuche dann anders zu sein. Ja. Aber im ersten Moment denkst du dir, warum nicht ich? Warum er nicht ich? Das gibt's doch nicht.
Was würdest du den Leuten raten, die keinen Jochen haben?
Die keinen Jochen haben? Lernen. Versuchen zu lernen. Es gibt durch YouTube so ein riesen Spektrum an Tutorials, an Leitfäden, keine Ahnung, ob es Einsingen ist, Gesangsübungen. Und sich Feedback holen von Leuten, die extrem ehrlich sind. Denen ist komplett egal, ob sie gelesen oder nicht. Das ist das Wichtigste. Mhm. Die Familie wird, außer meine Rechte, wird dir von Anfang an sagen, das ist gut, das ist super, das machst du aber schön.
Ja.
Deine besten Freunde werden auch nicht zu dir sagen. Oder deine feste Freundin, dein bester Freund wird nicht zu dir sagen, hey, du singst echt scheiße. So, das sagt dir keiner.
Ja.
So, Jochen würde mir das sofort sagen. Und das ist geil.
Ja.
Das ist wichtig. Das habe ich auch bei den Produzenten jetzt. Mark Smith habe ich viel gearbeitet. Der Johannes Welle Produzent eben auch. Mhm. Und der hat mir auch immer sofort gesagt, so, wie klingt denn das? So, das ist wichtig. Es tut am Anfang ein bisschen weh, aber am Ende ist das einfach geil. Das Album ist so schön geworden, nur durch diese Prozesse.
Aber gibt es beim Album nicht vielleicht irgendeinen Song oder irgendetwas, wo du gesagt hast, nee, ich lasse das so, egal ob ihr jetzt sagt, ob das scheiße ist oder nicht?
Ja, klar.
Ja?
Unbedingt, natürlich. Das ist so, es geht dann immer so darum, dann hast du so einen Pott von Liedern, dann heißt es, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei, deswegen ist es bei mir, ich bin ultra emotional. Also das ist nicht so, dass okay, cool, ändern wir. Nee, ich bin also, was, warum? Mhm. Wie ändern wir? Was ist geil? Mhm. Das ist geil. Nee, ich lasse mal. Also ich bin dann auch richtig stur, auch richtig unangenehm, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Aber erst halt so ein Moment, wo es heißt, so, was sind die Singles? Was könnte eine Single sein? Und dann fängt man an, Kompromisse zu machen. Und sagt so, okay, die Länge, wie lange muss es werden? Okay, können wir das lassen, können wir das lassen? Die Akkorde, ist es zu eintönig? Oder ist es so? Ist es die Marke, mit der du erscheinen willst? Wie groß wird es? Das war immer so. Ich habe immer nur für mich geschrieben. Ich habe immer nur für mich und meinen Kreis von 5 Leuten geschrieben. Das heißt, ich hätte das intimste preisgeben können, das ist wurscht. So, aber irgendein Punkt im Writing merkst du, fuck, ich werde echt viele Leute hören wahrscheinlich. Mhm. Und es ist nicht gut, wenn das auf deine Eltern oder auf deine Familie oder so zurückkommt. Das ist so ein schlechtes Bild für die Liebe meiner Eltern über alles. So, klar, wir Höhen und Tiefen und so, aber am Ende des Tages sind wir so.
Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Es ist aber trotzdem Teil deiner Geschichte und deiner Version. Eltern haben manchmal eine ganz andere Version. Wenn ich so manche Diskussionen im Elternhaus betrachte, muss ich schon sagen, meine Mutter hat schon Dinge anders aufgenommen als ich. Also die denkt über manche Dinge ganz anders, weißt du? Und da finde ich, manchmal will ich, also wenn ich jetzt Songs schreiben würde, würde ich mir auch überlegen, will ich meine Mutter jetzt schützen, weil sie kann sich nicht wehren in der Öffentlichkeit. Und ich will ja auch nicht, dass ihr was Schlechtes, aber ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, die ich verarbeiten möchte. Ja. Deswegen,
also das ist das. Im Grunde wissen die Leute, ich will ja auch anders sein als der Rest, der jetzt irgendwie so eine Farce spielt, damit er erfolgreich wird. Und so, das bin ich nicht und das hört man noch aus. Aber was wirklich passiert ist in dem Laufe des professionellen Schreibens, sage ich mal, ist, dass man mehr darauf achtet, dass das Bild klar wird, nicht nur für dich, sondern auch für den anderen. Das muss ich lernen. Und das geht immer besser. Weil so, man hat viele Insider in sich. Man hat viele Insider, man hat Insider-Witze. Und das ist cool, wenn du in einer kleinen Halle vor deinen Leuten wärst, alle lachen sich einen ab, diese fünf Leute. Dann feierst du dich auch. Weil das ist dein Insider. Aber jetzt, wenn du einen Pop, ein Spektrum ansprechen willst und die Leute berühren willst, dann musst du was finden, dass sie dich auch kennenlernen oder dich zu kennen. Und das ist die Kunst. Ich hoffe, ich schaffe das.
Hast du denn Angst zu scheitern?
Es geht. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, so weit zu kommen. Deswegen fliege ich gerade einfach auf dieser Wolke, wie Son Goku und chill.
Kannst du es genießen?
Ja, sehr. Ich bin eher so, Gott, komm. Jeden Auftritt mitnehmen, jeden Gig mitnehmen, jeden Musiker irgendwie mitnehmen, kennenlernen. Mal schauen, was draus wird.
Ich hatte es nämlich immer, dass in dem Moment, wo ich eigentlich hätte mal genießen sollen, hatte ich immer Panik. Okay, es war bestimmt das letzte Mal. Es war jetzt nur Glück. Ich konnte das nicht genießen, weil ich dachte, ich werde nie wieder sowas Geiles erleben. Bestimmt nicht und so weiter. Und das regt mich im Nachhinein total auf, weil ich habe mir dadurch echt was... Ich hätte mal mehr chillen sollen. Gibt es etwas, was du deinem jungen Ich sagen würdest? Jetzt bist du auch noch jung.
Ja, aber alles gut. Ja, ich war auch mal jünger. Alles gut. Ich würde sagen, nimm jeden Fall, wie er ist, in aller Härte, die du kriegst, egal wie hart es dich auf den Boden haut, und erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wie es weh getan hat, da umzufallen. Und dann merkst du erst, wie schön es ist, wenn du gerade nicht fällst.
Vor allem, ne? Man weiß es zu schätzen, dass es Ruhe ist.
So. Erst dann, wenn alles zerbricht, so war bei mir die Jump Musik, kam ja auch, habe ich dir erzählt, die Geschichte, warum ich dann wirklich diesen Schritt gewagt habe. Da war eigentlich nur noch ein Schritt, sondern auch eben der Schicksalsschlag in der Familie.
Ja.
So, und dann merkst du erst, eigentlich ist doch alles okay. Eigentlich läuft es doch gerade echt gut. Und klar ist es dann, wenn du arbeitest mit Musik, ist es auch das Geld knapp, Logo, dann arbeitest du nebenbei, dann kannst du auch wieder mal nicht nur Musik machen, sondern musst auch irgendwie schauen, wo du bleibst. So, ich habe ja auch Physiotherapie fertig gemacht am Ende, Studium geschafft. Ich glaube, Mama ist stolz. Ein Bachelor. Ich habe es irgendwie geschafft nach 3 oder 4 Studiengängen. Sehr gut. Und das ist mein Tipp für ihn. Also egal, wenn ihr fallt, wenn ihr eine schlimme Trennung durchmacht, das ist traurig, es ist hart, aber lernt draus. So, vielleicht war das Mädchen auch einfach nicht gut. Ja. Vielleicht war sie einfach nicht gut für euch. Oder sie war super für euch und ihr war scheiße.
Und merkt es dann irgendwann und weiß bis dann mehr zu schätzen, was ihr eigentlich hattet. Ne?
Absolut. Dann mache ich den gleichen Fehler nochmal und genieße es, wenn ihr diese Freunde hast. Denke nicht danach, zum Beispiel, wie ich oft höre, also gezwungenen Beziehungen, scheiße, ich hätte mir viel mehr geben sollen. Aber beim nächsten macht das eigentlich genauso. Oder das krasse Gegenteil. Das heißt, die Leute lernen nicht, sondern haben Angst zu scheitern. Und dadurch verbiegen sie sich. Und das ist schade.
Warst du mal als Künstler kurz vor dem Moment, dich zu verbiegen? Weil ich kann mir vorstellen, man hat vielleicht mit den ein oder anderen A&R mal geredet. Und die haben ja auch eine gewisse Vorstellung. Gab's jemanden, der dich in eine ganz andere Schublade stecken wollte?
Ja. Sofort. Naja, damals war, bevor ich angefangen habe, professionell hier Musik zu machen. Berlin. Ich bin 2 Jahre jetzt hier. Kairo war von mir ganz groß. Da war diese Referenz mit weißt du so? Ja, für mich ist das so. Jeder Achtung. Das war so voll geil. Dann waren, jetzt ist ja wieder dieses Bachata, wie bei Senorita zum Beispiel, oder bei halt, Despacito. Das geht jetzt ja voll durch. Und damals war es das. Es war so, House mit melodischem Klang und eben diese Aftergroup, diese Aftercross mit diesem, ich nenne sie mal Geister, das ist so, so dieses, weißt du, wie ich meine, ne?
Ja,
yeah. Genau. Weiß ich weiß nicht, was ich meine, genau. Und da wollte ich mich unbedingt hin haben.
Ja, ja. Das ist ja gar nicht gepasst.
Nö. Da habe ich gesagt, ja, komm, hörst du dir mal an. Ja, das mal, hat er mal ein Remix gemacht. Wie findest du das? Und ich sage, ja. Na, ich habe es angeschaut. So, ja gut, dann müsst ihr jetzt mal noch nicht weitermachen.
Kannst, ja. Kannst du gut Nein sagen?
Zu sowas, ja. Also das war so, bei meinem Debüt, mir wurden ja auch andere Schreiber angeboten, dass ich meine Songs mit anderen schreibe. Damit ich so einen Approach kriege, dass es so mehr ist. Ich sage, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall beim Debüt, weil jetzt sind es meine Lyrics. Es gibt sicher bessere Sänger, es gibt sicher bessere Musiker, aber es gibt halt nicht mich. Und wie willst du du sein, wenn dir jemand sagt, wie du bist? Das geht nicht. Also für mich geht das nicht. Und ich bin da auch wahrscheinlich auch nicht einfach. Klar, aber es ist so, mein Debüt, wenn ich mich den Menschen vorstelle, soll es wirklich von mir sein. Und das war mir so wichtig. Das ist mir in der, auch war mir auch in der Musik wichtig. Und dann habe ich eben Marc oder auch den Stefan Kiesling, Kiste, auch hier Kirche, die Kiste raus, kennengelernt. Und es war halt so andere Welten von Musik. Und das war geil. Der eine kam aus dem Elfischen, der andere kommt mehr aus dem Akustischen, so aus dem Organischen. Und dann habe ich gemerkt, in beiden Regionen sind die besser als ich. Also warum jetzt die Musik schlecht machen, wenn meine Seele eh schon drin ist? Und das war so der erste Clash für mich, aber wo ich gesehen habe, geil. Wenn ich mich auf diese Leute einlasse, denen ich vertraue und die auch auf meine Meinung Rücksicht nehmen, finde ich das unglaublich gut. Und das war dann geil.
Welche Absage hat dir denn am meisten geschmerzt bisher? Gab es irgendwas, wo du, also vielleicht mit jemandem auf Tour gehen oder vielleicht auch einen Plattenvertrag, gab es nur so eine Absage, an die du dich sehr erinnerst?
Jetzt nur musikalisch betrachtet? Oder die Absage meines Lebens, die schlimmste?
Ach, wenn du schon so ankündigst, dann will ich jetzt die schlimmste Absage deines Lebens hören.
Medizin.
Ja?
Ja, das Studium, das ich 2 Jahre lang verfolgt habe, wirklich auch nach Wien gegangen bin, Bio zu studieren, Vorsemester in Köln gemacht, wirklich alles, die ganzen, die Leute reden, hören über mich, weißt du, der bringt es nicht, der schafft eh nichts und so weiter. Dann auch oft getrunken auch so mit Freunden, weil es einfach so, um alles zu vergessen. Dann, das war kacke, das war so, wo du merkst, okay, Eltern glauben nicht an dich, du glaubst nicht an dich, weil irgendwie ist es nicht deins.
Aber voll gut, dass du diese scheiß Absage bekommen hast.
Im Nachhinein super.
Voll gut, du willst jetzt wahrscheinlich nicht Musik machen.
Nee, sicher nicht.
Absolut. Krass, aber ich finde es auch ein bisschen nicht widersprüchlich, aber dass du so dringend studieren wolltest. Also ich dachte immer, als Künstler will man so immer.
Ich wollte immer helfen. Ich wollte immer Menschen helfen. Darum habe ich auch Jura aufgehört. Ich hatte dann ein Rap, Repetitorium, wenn du das kennst. Kennst du?
Ich dachte, du wolltest rappen,
aber. Nee, eben nicht, darum wollte ich es gerade erklären. Nee, Repetitorium heißt, es ist eine Vorbereitung vor Klausuren.
Ja.
Also wenn du so eine starke Klausur hast, bist du eine Vorbereitungslehrerin. So, zahlst ein bisschen was drauf, aber das ist ganz gut. Das war eine Dozentin, die selber auch praktiziert hat als Anwältin und hat für eine Krankenkasse gearbeitet. Und hat mir dann die Geschichte erzählt, weil ich bei ihr war, dass ich sehr emotional wirke und so und dass ich immer die richtigen Artikel finde, aber diese Gutachten, die ich hinkriege, also so schreiben genau. Weil ich so, ja, ich finde es komisch, irgendwie schreiben zu müssen. Also hat sich da schon rauskristallisiert, dass ich schwierig werde. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber warum? Was ist, ja, es fühlt sich so eingeklemmt an. Weil ich komme auf die Lösung. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Du musst halt auch ausgliedern, was schlecht für dich laufen könnte. Und darum ist es so wichtig, diesen Stil einzuhalten. Damit du jedes Argument gegen dich entkräftest. Und dann hat sie mir gesagt, aber denkst du, ob das Jura was für dich ist? Und da ich so, weiß ich nicht. Gerade habe ich nicht so das Gefühl. Da kam gerade Verwaltungsrecht rein. Also, dass sich der Nachbar aufregt, dass dein Zaun 10 mm zu groß ist. Und du dazu drin bist, denkst du so, boah, krass.
Die Menschen haben Probleme.
Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall Deutscher. Jetzt ist vorbei mit polnischen Größen. Wenn der Zaun 10 cm zu groß ist, dann ist schon richtig geil. So, und ja, und dieser Frau hat mir erzählt, dass sie die Krankenkasse vertreten hat, in einem Fall, wo ein Mann schwer krank wurde, an Krebs erkrankt ist und falsche Angaben gemacht hat. So, dieser Mann ist gestorben und sie hat das Verfahren gewonnen, sodass die Familie Schulden hat. Dann kam die rein zu den Krankenkassen und hat dann, die haben dann angeschlossen mit Champagner. Und da hat sie gesagt, sie hat dann irgendwie echt eine Woche da noch mitgemacht, hat sie irgendwie keine Nacht geschlafen. Ich sag, nee, sie kann das nicht arbeiten. Oh, und dann habe ich sie gesagt, ich muss dich gleich nicht annehmen. Und dann sagt sie so, doch, der Markt ist so schlimm, am Anfang nimmst du alles. Also überleg dir das. So, und da war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das wird eh ein harter Weg, da durchzukommen, dieses Studium. Mhm. Und wenn das Ziel das ist, diese Kacke ist immer in die Pfanne raus. Dann, nein, dann bin ich da raus. So, dann habe ich gesagt, komm, machst was du mit den Leuten dienen kannst. Das ist halt irgendwie Medizin für mich gewesen. Vor allem der menschliche Körper ist interessant, das ist geil. Mhm. Dass du auch verstehst, warum du wie tickst. Psychologie ist cool, alles, also die ganzen einzelnen Themen.
Ja.
Physikum hätte ich irgendwie über die Bühne bringen müssen, klar, Mathe, Chemie, Physik. Aber dann ist super. Mhm. Zu wissen, warum man schlecht drauf ist. Sowas zu wissen, warum dein Körper dir sagt, hör auf.
Ja.
Finde ich bis heute extrem. Wie gesagt, warum spielt dann die Brücke zur Physio? Physio gemacht, um wieder für Medizin zu sammeln. Bis ich dann gemerkt habe, das ist eigentlich ganz cool. Gibt mir mehr Freizeit, eigenständig kann ich auch werden und so. Selbstständigkeit war sehr wichtig für mich.
Ja, okay.
Das wollte ich unbedingt machen.
Was war denn der schlimmste Job, den du mal gehabt hast?
Also vom Namen her würde man sagen Burger King.
Du hast bei Burger King?
Ich glaube, als ich Jura studiert habe, habe ich in Burger King gearbeitet.
Ach, was?
Ja. Ja.
Laber.
Ja, aber war tatsächlich einer der lustigsten Jobs, die ich hatte. Bezahlung war natürlich tierisch, so, aber die Leute waren geil. Es war Passau, ist der tschechische Grenze auch so. Hey, hammer lustig. Da war
aber ist das nicht die Jobs, wo man wirklich auch was mitnimmt, obwohl sie super. Jetzt sehr stupide sind, theoretisch?
Ja. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie viel es bringt, sich mal in den Chef aufzulegen.
Ja.
Davor habe ich immer so ein bisschen, ja gut, dein Ziel wäre nicht gefunden. So, Autorität, bei mir ist immer schwer.
Bei mir auch, ich habe das sogar von, warte mal, ich mache nur ein bisschen leiser. Ich habe das sogar attestiert bekommen. Ja.
Ja, und jetzt? Hast du den? Bist du Kamera?
Jetzt, mein Freund, habe ich auch noch autoritäre Menschen in meinem Leben und ich leide, ja.
Ich stehe auch
vor vielen Entscheidungen, wo ich nicht war. Das Schlimme ist, im Alter, wenn man auf die 30 zugeht. Ich dachte immer früher, ich wäre ein Loser, weil ich so viel abbreche, weil ich nicht durchziehe. Gestern saß ich in der U-Bahn und hatte sehr viel Respekt vor der Maggie, Anfang 20, die alles abgebrochen hat, weil sie keinen Bock auf so eine Scheiße hatte. Und jetzt mache ich Scheiße, um mein Geld zu verdienen. Mhm. Und die alte mir gesagt, was machst du gerade da? Mhm. Glaubst du nicht, dass du mit dem, was du machst, Geld verdienen kannst, ohne auf diese Wichser angewiesen zu sein? Mhm. Und diesen Mut halt zu haben, so wie du ihn hattest, so auf alles zu... Also du hast nicht auf alles geschissen, aber du hast schon für 4.000 Euro ein fucking Piano gekauft, weißt du?
Ja.
Den wünsche ich mir zurück, den Mut. Ja.
Ja, du brauchst diesen Funken, der dir sagt, okay, jetzt kann es klappen. So, und wenn du diese, da musst du wach sein. Also das ist halt das Ding.
Aber hast du nicht manchmal Angst vor finanziellen Problemen?
Die habe ich ständig.
Ja.
Ständig, nur am Geld bleiben.
Ja.
Von Kumpels, ja, natürlich. So, meine Eltern sind ja mittlerweile so hinter mir, dass sie mir sogar sagen, wir haben dich lange nicht so gut damit allein gelassen, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Aber das mache ich nicht.
Ja.
Weil das ist so, das war der einzige Weg, der nicht nach ihm war. Also, das war so, das hat sich gut angefühlt, weil es so mein Ding ist.
Ja.
Und deswegen mache ich das. Wie gesagt, für die Studie haben sie mir immer geholfen, das ist immer alles super. Und dann die Musik habe ich zum ersten Mal Kumpel angerufen. So, Digga, ich brauche jetzt echt Kohle. So, ich habe einen kleinen Verlagsvorschuss, aber auch gleich investiert in Instrumente und so. Ein eigenes Studio und gesagt, ich brauche echt Kohle. Aber das ist nicht jeder. Kannst du was sein? Klar, aber du geiler Typ.
Hast du Kontakt?
So,
ist er Single?
Hat er gestern Geburtstag. Also. Aber keine Namen.
Willst du zum Geburtstag eine Freundin? Nee.
Das ist mir.
Nummer steht um. Was war letzten Endes aber der Punkt, zu sagen, Musik ist es. Das will ich machen.
Also, diesen den Mut dafür zu haben, hat es, wie gesagt, hat es gedauert. Ich wollte es meiner Familie recht machen, aber hatte dann ein richtig krasses Gespräch mit meiner Mutter, die dann sehr krank wurde. So, aber hat sie alles komplett überstanden. Zerlegt. Mama, hier, die Karte rauszugehen. Also, wie gesagt, stark wie nie. Aber das war so der Punkt, wo sie mir gesagt hat, weißt du, ich habe so lange gekämpft, Bobby, ich habe so viel gemacht und jetzt frage ich mich irgendwie, warum? Warum habe ich immer so gesund gelebt? Warum habe ich immer auf alles geachtet und alles musste so akkurat sein? Und bin dann doch krank geworden. Dann hat es doch nicht gereicht. So. Ich weiß ja alles darüber. Trotzdem hat es nicht gereicht. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay. Okay, krass. Dann vorbei.
Du hast nur das eine
Leben. Genau, ich will nicht an diesen Punkt geraten. Ich will nicht jetzt, wie gesagt, so hart es klingt, erst seit ich Musik mache und Erfolg damit habe, habe ich Angst zu sterben. Kein Scheiß. Ich habe so vor Release, wenn ich einen Flug nehme, denke ich mir so, oh mein Gott, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt.
Wie lustig, weil ich habe mich mit einem Regisseur, nicht lustig, aber ich habe mich mit einem Regisseur über dieses Thema unterhalten. Mhm. Und er hat auch gesagt, ab dem Moment, wo du etwas hast, woran du hängst, wo wirklich dein Herzblut drin steckt, du willst noch so viel machen. Bei mir ist es aber komplett andersrum, aber ich bin auch ein bisschen buddhistisch angehaucht. Jedes Mal, wenn ich in mein Auto steige, jedes Mal, also nicht bei Startfahrten, aber wenn ich auf der Autobahn bin, jedes Mal gehe ich davon aus, ich kann heute sterben, ich habe kein Problem damit. Es liegen Briefe bei mir, Abschiedsbriefe, falls was passiert, damit ich den Leuten nochmal sagen kann, cooler Typ. Oder fick dich, nein, ich habe nur coole Typen.
Ja.
Aber tatsächlich, also ich finde es aber mega interessant, dass erst seitdem dein Leben, ich nenne es mal, einen Sinn hat für dich, so einen richtigen...
Es hat halt sowas überraschend Schönes, so eine überraschend schöne Wendung genommen, dass auch die Leute das immer noch nicht verstehen. Irgendwie. Die sagen so, ja, ist das okay? Also es gibt wirklich Leute, die mich mittlerweile so bepampern. Mhm. So, ist alles gut, ist alles okay, passt alles. Ich so, Digga, alles ist wunderbar. Wirklich, spannend, alles ist super. So, und auch, ich werde nie verstehen, wie Leute da oben auf der Bühne stehen können und über ihr Leben meckern. Das werde ich, wahrscheinlich haben sie alle Recht dazu, alle einen Grund dazu oder haben Recht dazu, aber ich werde das nie verstehen. Weil es so ein Privileg ist für mich.
Sie haben sich an einen Standard gewöhnt und vielleicht mussten sie auch nicht so hart kämpfen, vielleicht erinnern sie sich nicht mehr daran.
Vielleicht haben sie auch nur darauf hingearbeitet, ich nicht. Ich hatte ein Riesenglück, ich hatte in einem Moment, ich habe in der Zwischenzeit, wo mein Mutter krank wurde, sehr traurige Lieder geschrieben, eine EP. Und die ist irgendwie auch in die Hände gefallen. Die waren damals ein Produzenten aus München. So, und dann hat er gesagt, ich will diesen Jungen kennenlernen. Wer ist das? Und dann hat er mich kennengelernt und gesagt, wow, du lachst ja. Du kannst ja lachen. Ich dachte, du wärst komplett traurig. So, und ich dachte so, nein. Ich verarbeite nur. Das ist nur, ich habe das wieder gebraucht, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Ich konnte das, ich kann nach außen nicht Leute sagen, so, hey, mir geht's so scheiße, mir war der Tag einfach kacke. Nö, ich will immer sagen, mir ging's gut.
So. Das sind die Klassenclowns. Die Klassenclowns sind die, die zu Hause voll Scheiße mitmachen mussten, aber in der Schule immer on point waren, immer alle entertained haben, aber zu Hause gingen so krasse Sachen eigentlich ab, wo keiner ahnen konnte. Ja.
So, aber das ist so der Punkt. Dann hat er das gehört, das gesehen, dadurch bin ich in so einen Flow gekommen. Mhm. Und wie gesagt, jede Kritik, jede Lehre, die ich gezogen habe, hat mich mehr motiviert, hat mich heißer gemacht. Und mittlerweile bin ich einfach gut sein. Ich bin einfach richtig geil performen auf der Bühne. Ich würde sie Leute sagen, fuck, wer war das? So, der war richtig geil. Mhm. So. Und auch wenn es nur 2 von 1000 sind. Geil. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Menschen erreiche.
Hat dir jemand schon mal geschrieben, durch deine Musik ist das und das mit mir passiert?
Ja.
Boah, das ist das Krasseste, ne?
Eine Mutter hat mir das 5. Element auf Gitarre gespielt, ihrem frisch geborenen Kind hat Gitarre. Und sagt so, das Kind lacht so. Das Kind lacht jedes Mal, wenn es sieht. Ich sage, hey, es ist unglaublich.
Ja,
so, weißt du,
man glaubt es nicht, ja.
Nein, und wie kann man da mal oben stehen und sagen, Mann, ich habe so viele Termine. Digga, ich hatte drei Jobs, ich hatte die Physio-Ausbildung, ich war in B1 in der Nacht, habe dort in der Pizzeria gearbeitet. Hugo Spitzer. dann habe ich im Cocktailhaus gearbeitet. Ich hatte immer mindestens 2 Jobs, damit ich Musik machen kann. Damit ich mir eine kleine Produktion machen lassen kann, dass es gut klingt.
Aber wie hast du denn die Kraft dafür noch gehabt, als ich 2 Jobs hatte, war ich fast schon abgefuckt davon, hatte nicht mehr die Energie für meine Sachen und habe mich immer gefragt, oh, wie geil wäre es, wenn ich Zeit hätte und die Kraft noch hätte, für meine Sachen was zu machen.
Ich habe sie gebraucht. Es war so, ich habe es in der Nacht, ich habe es immer nachts. Ich auch bis heute. Denn gestern bin ich bis 5 Uhr am Bett gesessen. So, ich fange dann an, wenn die erste S-Bahn gefahren ist, 12:30. Warte, okay. Klavier? Scheiße, ging gut. Los, an den PC. Und das kann ich jetzt, weil ich alles habe. Das ist geil. Und das war damals auch so. Ich habe halt damals eine Ausbildung gepennt. Ich habe mich hinten hingesetzt und halt teilweise über den Kopf drüber durch den Ärmel gesteckt. Das war dann so.
Viele kennen das, glaube ich.
Ja, und dann war halt echt so. Ich wusste halt, welche Lehrer cool waren und welche Lehrer mich mochten. Mhm. Habe ich dann im Vornherein entschuldigt und gesagt, ich habe gestern die Nacht durchgemacht. Die wussten halt auch, dass ich halt so viel arbeite. Ich wollte halt nicht abhängig sein. Ich wollte meine Kohle verdienen. Ich wollte, dass es mein Weg ist, dass ich stolz drauf bin. Mhm. So, und
macht sich bei Oprah auch besser auf der Couch oder bei Maggie Hacker auf der Couch? Ja? Hat gesagt, ich hatte 3 Jobs. Aha. Deswegen habe ich gekellnert, nur um zu sagen, bei Oprah.
Hast du gekellnert?
Klar.
Maschine. Ja, die Burger King auch gesagt, was abgeht, dann musst du das Insider wissen.
Ey, auch Inventuren zählen, Alter. Das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Boah,
Schreck. Das ist, glaube ich, der schlimmste Job.
Ist es.
Da war ich beim Edeka mal. Da habe ich auch egal gezählt.
Ist es. Vor allem, ich bin dann irgendwie auch in ganz Deutschland rumgefahren und nach Österreich auch gefahren.
Gutes Geld.
Das war kein gutes Geld. Nee. Das war Abzocke. Die haben sich Leute aus Polen geholt. Ich war so immer die Übersetzerin, habe immer so den und habe denen halt gesagt, was ihre Rechte sind, so nach dem Motto, weil die sich nicht von alleine. Du kennst Polen, die sind immer so, oh ja, da. Ich habe noch was zu essen gemacht für alle.
Das ist Pirochki.
Nee, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Job gemacht habe. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich war davor ein bisschen arrogant und habe gedacht, wieso soll ich jetzt so einen Job machen? Oder ich habe mich so gefühlt, so als was Besseres. Und dann habe ich diese Menschen dort kennengelernt und dachte mir, Maggie, komm mal ganz schnell wieder runter. Das sind zuckersüße Menschen. Und Musikindustrie oder so, das sind richtige Wichser dabei gewesen. Also ich würde die von der Inventur 1000-mal lieber in meinem Umfeld haben als manche, nicht alle, aber manche von der Musikindustrie.
Ich bin unfassbar gern zu Berlin zu arbeiten gegangen.
Ja.
Es war unglaublich lustig, weil das Team so sich nichts geschissen hat, geile Humor hatte. Das ist schön. Und auch beim Kellner. Und so, da lernst du halt die geilsten Geschichten raus.
Ja.
So, voll. Ja, und ich hab mal investiert und das ging halt über die Hose, das bin ich hier. So, und dann kommen halt geile Geschichten zusammen.
Ja, voll.
Also, das ist schon, das ist wichtig. Also auch, um zu wissen, was man hat. So habe ich dadurch das Studium mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Durch die ganzen Jobs. Ja. Und halt Leute, die mir dann gesagt haben, boah, ich muss voll viel lernen und halt nicht gearbeitet haben. Und das immer wieder durch dieses Gemecker habe ich auch immer gesagt, hey, komm, hör auf, alles gut.
Als ich mal erfahren habe, was meine Freundinnen während dem Studium von ihren Eltern bekommen haben, wusste ich, warum die nicht so gestresst sind wie ich, warum ich der Pechvogel im Freundeskreis bin und die nicht, weil die schon sehr viel Geld bekommen haben und nicht so viel Stress hatten.
Die dann halt aber deswegen, geben sie auch ungern zu, deswegen, damit sie halt ein gutes Bild machen, aber das fällt irgendwann auf.
Du, ich hätte es aber auch genommen, das Geld. Wenn
natürlich, also es ist nur schade, dass die Leute das nicht zugeben. Aber so war das, es war auch so. Da gab es auch den Moment schon ganz am Anfang, wo ich nach Berlin gekommen bin und sie gesagt haben, ja, Labels sind jetzt eher uninteressiert. Reicht wahrscheinlich doch nicht.
Ernsthaft?
Ja, und ich war auch am Anfang beim Vorsingen, bei einem berühmten Produzenten, der dann zu mir gesagt hat, so, geile Stimme, Hammerstimme, aber singen kannst du nicht.
Hä?
So, ja genau, das ist so dann so da. Danke, cooles, cooles Kompliment und dann sitzt du erstmal so da und denkst so.
Hammerstimme singen kannst du aber nicht.
Nee. Also so, und auch auf Songwriting sagt er so, nee, klingt alles sehr, sehr gleich. So
motiviert dich sowas?
Voll. Aber erstmal bist du halt erstmal so da, okay, so, 10.000 Euro weg, so, okay, und ich kann nicht singen, kann ich Songs schreiben. Cool. Ja, dann gehe ich jetzt mal zurück in die Wohnung, geh Gassi mit dem Hund. Und dann guckt man mal.
Ja.
So, ja. Aber am Ende war das Beste, was wir bisher konnten. Ich habe mir Songs angehört, ich habe die ganzen deutschen Songs, ganzen deutschen Songs angehört. Von wirklich, von
schöne Songs.
Genau, wunderschöne Songs. Von, aber wirklich von jedem. Von Tawil natürlich, von Ich und Ich, von Sarah Connor, von, ich weiß gar nicht, war damals Mark Forster schon da. Aber so die alte Liga, Xavier Naidoo sehr viel. Und habe ich gedacht, wie bauen die Lieder auf? Wie machen die das und warum klingen die Lieder anders? Da habe ich mich an die Akkorde reingefuchst. Das war auch der erste Moment, wo ich aufgehört habe, meine Standardakkorde zu spielen am Klavier, und gesagt habe, der hat völlig recht. Völlig recht. Dass ich immer die gleichen Akkorde spiele.
Ehrlich? Ja. Du hast also wirklich gemerkt, was er meint. Also
voll.
Du hast dich gar nicht mehr so versperrt, sondern gewusst.
Aber es hat eine Woche gedauert, wo ich mit Fan geredet habe.
Ja.
Wo ich auch mit Jochen geredet habe und gesagt habe, ich baue es mal so für mich. So, und dann habe ich YouTube geschaut, eben mich nur Musik reingefuchst und habe versucht, darauf zu schreiben. So richtig plakativ zu schreiben. Nicht für mich, sondern einfach, ob ich es hinkriege.
Ja.
Es geht. Es geht.
Abgucken quasi ist so ein bisschen
abgucken. Am Anfang. Ich muss sagen, so zum Song, am Anfang habe ich auf jeden Fall abgeguckt.
Ja. Aber das haben jetzt schon viele Künstler gesagt. Abgucken am Anfang natürlich, so einfach nur um zu verstehen, wie funktioniert das und dann von, kannst du dich ja weiterentwickeln.
Am besten lernen, klar. Ja. So, ja. Heute zum Beispiel nicht so, wenn ich Sachen anhöre, nehme ich ja Sachen unterbewusst mit. Diese, ich mache so scheiße. Das klingt echt geil, aber mir kommt das bekannt vor. Mhm. Und dann geht's los. Mhm. Und ich so, wer? Jackson? Stevie Wonder? Weiß ich nicht. Und dann höre ich mir die Sachen an und denke so, Alter, wie geil ist die Nummer? So, ich habe jetzt irgendwie Isn't She Lovely von Stevie Wonder.
Ja.
So für mich neu entdeckt. So. Was mega ist. Auf den Akkorden gar nicht so kompliziert, zum Beispiel. Ja. Oder die Beatles habe ich auch erst letztes Jahr für mich entdeckt. Ich habe die immer geliebt.
Ja.
Ich habe gesagt, jeder hat die so gefeiert. Das ist jeder Chef drauf. Rap. King of Rap und Ding und Sammy Deluxe. Das hat mir gereicht.
Aber den Beatles hat man ja auch gesagt, ihr schafft es nicht.
Nie im Leben. Ja. Mhm. Und dann haben wir gespielt für den Hut und den Korn.
Ja. Gab's. Was war der schlechteste Rat, den dir jemand gegeben hat?
Mein Vater.
Warum sagen das alle? Alle in dieser Sendung sagen zu mir, den schlechtesten Rat, den ich bekommen habe, war von meinen Eltern. Aber gleichzeitig auch der beste meistens.
Ja, der beste, der schlechteste Rat war, ich habe in der Schule freiwillig zugegeben, dass ich einen Fehler hatte.
Oh.
Und das war vom Übergangszeugnis zum Gymnasium. Und da muss ich, du gehst Gymnasium, du wirst kein Bauarbeiter. Du gehst Gymnasium. So, ich so, okay, Papa. Dann habe ich halt in der Deutschklausur gesagt, sie haben einen Fehler übersehen. Du weißt doch, dass es dann nicht schlecht ist. Ja, aber dann wäre es ja nicht gerecht.
Genau. Oh Gott, das ist schön. Also schön, aber gleichzeitig hast du dich selber, du hast ja.
Ich kam heim, der hat mich angeschrieben. Wie kannst du so blöd sein, Junge? Du hattest die bessere Note. Wie kannst du die schlechte Note? Bobby, alle bescheißen irgendwann. Und wenn die das nicht merken, das ist ihr Fehler, das ist nicht dein Fehler. Du bist jetzt für ihren Fehler.
Das ist auf sehr vielen Ebenen eine sehr philosophische Frage jetzt.
Unglaublich.
Ob das, also ich würde mich freuen, wenn mein Kind das machen würde, gleichzeitig aber auch, ja, du Idiot.
Genau, also ich habe wirklich immer erstmal einen Link gekriegt, erstmal einen schönen Ankunft von
ihm. Ja.
Genau, und dann saß ich oben, ich sag, nee.
Wie alt warst du denn?
Vierte Klasse.
Gott, ist das Zucker, oh mein Gott.
Ich glaube schon. Also ich hatte immer so einen ausgeprägten Selbstbezweifel. Auch so. Auch so, wenn es zum Beispiel
gereicht. Ich bin Krebs, ne? Hm? Ich bin auch Krebs. Boah, das ist so, ja, ist genauso bei mir auch.
Geil. Nee, da war auch so eine Diskussion, wenn es mal Ärger nicht gab. Dann gab es dann mal Ärger, wenn die Prügelei oder sowas. Und dann hat auch mein Vater gesagt, wenn es soweit ist, sag das mir bitte und schlag mich zurück.
Mhm.
Ich so, okay. Vergiss es.
Ja.
So, das war so, da habe ich gemerkt, dass ich halt ganz anders denke. Es hat Jahre gedauert, bis ich verstehe, warum er das gemacht hat. Heute verstehe ich ihn. Heute verstehe ich ihn. Wenn ich sehe, wie die Leute miteinander umgehen, so auch Kinder, und wie, wo es endet dann auch, weißt du? Und auch ich wurde dann von dem großen Bruder mit einem Baseballschläger gejagt. So, ja, so. Wir sind aufgewachsen halt, da war vielleicht zwei Deutsche in der Stadt. So.
War bei mir auch so. Ich hatte mein erstes blaues Auge in der zweiten Klasse.
Ja, krass.
Und einmal hat die ganze Klasse draußen gewartet und hat Schneebälle auf mich geworfen und in einem Schneeball war ein Stein drin. Und voll auf die Nase.
Ja, genau, ja. Sowas.
Ja, ja. Oh, ja. Nur Ausländer, ich habe trotzdem keinen Ausländerhass.
Ja, da bist du.
Ja!
Das wäre ja auch hart.
Ja, ich habe deutsche Papiere, was willst du eigentlich?
Ich auch.
Was war der beste Rat, den du bekommen hast?
Der beste Rat, den ich bekommen habe? Verlass sie.
Ich hoffe, sie sieht es.
Mein Ex-Mann, ja, ich verstehe kein Deutsch, ist gut.
Ich mache polnische Untertitel, Mama macht polnische Untertitel.
Nee, das war, wo echt mal ein Freund zu mir gekommen ist und zu mir gesagt hat, die ist nicht gut zu dir.
Das machen wenig Menschen,
aber das trauen sie sich nicht. Ja, aber ich bin seitdem bin ich auch so.
Ja.
Wodurch ich auch jetzt oft das Arschloch bin.
Ja.
Weil ich männlichen Freunden von mir immer sage, hey, die behandle ich nicht gut.
Ja.
Und mir hat das einer gesagt, und das war Gold wert.
Ja. Aber sagst du auch manchmal zu einem Kumpel, du behandelst den nicht gut?
Klar.
Sehr gut, ich wollte jetzt nur mal die Position der Frau hier.
Nee, absolut. Wenn ich dann merke, so, der ist komplett das Arschloch zu ihr, dann denke ich auch, was machst du? Du bist die liebste Frau da neben dir und du behandelst dich gleich. Also neben mir nicht, bitte.
Ja.
So, ne, das geht nicht. Mhm.
Wie ist es denn bei dir mit Freundschaften? Brichst du Freundschaften auch mal ab einem gewissen
ja.
Punkt? Gab es auch ein Umfeld, das dir geschadet hat? Auch vielleicht im kreativen Sinne, weil ich musste so ein bisschen mich von Menschen lösen, die mich runtergezogen haben.
Klar, Brennen sind nicht los. So, aber das ist leider immer wieder der Fall, weil halt jeder, wie gesagt, wahrscheinlich ein deutsches Ding, glaube ich, dass diese Klippe zum Scheitern immer viel offensichtlicher ist, als das Riesen-Tor, auf dem du stehst. So. Du kannst auf dem größten Tower stehen, auf so vielen Sachen. So. Der Deutsche denkt dann, wie er runterfallen könnte.
Mhm. Das ist eine schöne Metapher.
So, ich weiß nicht. Also so habe ich immer das Gefühl. So, das und das muss sitzen, weil sonst. Mir ist egal, weil sonst, was da passiert. Dann kommen wir schon klar. Also so denke ich.
Es geht ja immer irgendwie weiter, ne? Also ja. Solange du nicht irgendwie...
Wenn du in dieser Krisensituation bist, dann findest du was. Mhm. Und ich, dann, wie gesagt, Not macht erfinderlich. Mhm. So, bereite dich gut vor auf das, was jetzt kommt. Aber wenn es halt so weit ist, dass es nicht klappt, ja, dann werden die Karten mehr gemischt. Ja.
Wann hat dich Not erfinderisch gemacht?
Also auf jeden Fall Musik. Mhm. Zum Beispiel haben wir sehr oft Bandleute abgesagt. Mhm. Darum bin ich auch so ich. Mhm. Das wollte ich anders. Ich wollte immer eine Band haben, wollte immer sowas machen. Aber ich habe.
Du schneidest ja sogar deine Videos selber, wo ich dir gesagt habe, hey Dicker, pass ein bisschen auf dich auf, kümmere dich um Musik, aber jetzt fange ich noch an, deine Videos bitte selber zu schneiden. Weißt
ja,
du?
Wenn ich halt ungern bettle. So. Ich mag sehr gerne zusammenarbeiten, das ist super schön.
Ja.
So, wenn man voneinander was lernt, finde ich das super. Aber wenn es dann sowas wird mit, ja, aber das wird jetzt dann doch ein bisschen teuer und das wird dann so und so und so und so. Irgendwie so, okay, dann mach ich es selbst, kein Problem. Und weil, oder das Band sagt so, ja, und ich habe diese Sehentscheidung dazu genommen, ich schaffe es eigentlich nicht zu gehen. So, wo du halt 3 Wochen davor übst und dann lässt er dich nicht sitzen. Ja, und dann gehst du ins Studio, brauchst dich zu melden und so machst du es selber. Oder spielst selber mit. Und nur so bin ich eigenständig geworden. Doch das ist geil. So, weißt du? Und in dem Moment fragt es dich übertrieben ab. Wisst ihr, warum macht die Falten vielleicht die Musik nicht? Oder. Haben die Angst,
man nimmt es persönlich.
Sehr, man nimmt es sehr persönlich. Wahrscheinlich bei dir so ähnlich.
Ja, ja, absolut.
So,
und das damit versuche ich ein bisschen umzugehen und zu lernen, dass es nicht unbedingt immer persönlich gemeint ist. Ich versuche irgendwie, das Problem ist, das hemmt mich halt dann eben zu fragen, weil ich einfach gewohnt bin, dass mich Leute hängen lassen. Und jetzt muss ich wieder lernen, Leute hier zu fragen, kannst du mir bitte helfen? So. Mhm. Und das ist echt Überwindung. Es tut weh. Aber nur so geht's halt, ne?
Ist so.
Ja. Was hatten wir denn auf dem Lebenslauf des Scheiterns? Den haben wir ja jedes Mal. Den kann man sich dann auf patreon.com/MaggieHerker.
Wie gesagt, aber nicht, dass man falsch versteht. Ich bin der Erste, der, wie mein Geld da ist, jedem so viel gibt wie möglich.
Ja, das ist klar, ja,
weißt du?
Ja.
Aber dieses Hängen lassen und dann Argumente zu suchen, sprich Verletzungen, Geld, Ausreden, das habe ich halt sehr oft gehört. Und das finde ich schade.
Ja.
Und weil ich habe gemerkt, Leute, die wirklich einfach glauben, die können damit nicht. Leute, die etwas richtig Spaß macht und die daran glauben, die reden damit nicht. Dann ist es so, wir machen das jetzt.
Ja.
Und was dann kommt, das besprechen wir dann.
Ja.
So, und nur Leute, die schon sehr so in den Schubladen denken, können also, okay, so und so bis dahin und dann müssen wir nochmal gehen.
Ja.
Das finde ich, je professioneller ich werde, desto mehr wird das so.
Ja.
Das ist so das einzige Manko gerade. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja. Also bist du dann auch so radikal in Anführungsstrichen ab einem gewissen Punkt, wenn Leute dich im Stich lassen, dann merkst du dir das auch.
Sehr. Ich bin leider sehr nachtragend. Das ist eine, ich glaube, meine größte Schwäche, dass ich echt nicht vergesse, wie so ein Elefant.
Ja.
Ja. Obwohl die Menschen wahrscheinlich die dritte oder vierte Chance verdienen. So, aber 2 Chancen bei mir sind auf jeden Fall immer drin, aber dann ist hart. Da nochmal eine Chance zu kommen, ist schwierig.
Ja. Du bereust nicht.
Nein.
Ja.
Alles hat unglaublich schön hergeführt. Jedes Scheitern, jedes Ding.
Aber ich glaube das immer nicht. Es gibt doch immer mindestens eine Sache, die man anders machen würde, oder?
Wenn man wieder bei den Frauen. ich weiß es nicht. Nee, also ich habe auch damals rechten Fußball gespielt und wurde auch für die Schule fürs Abi, habe ich es dann auch weggelassen. In der Zeit, wo ich wirklich gut wurde. Und auch Angebote bekommen von anderen Vereinen und auch zum Stützpunkttraining eingeladen wurde in Bayern. Und das war, wo mein Vater und meine Mutter mir gesagt haben, so, den Abend, wenn du dich verlässt, ist halt scheiße. Mhm. So. Und ich bin sehr froh, dass sie das gesagt haben. Weil ich kenne sehr viele Leute, die auch dort waren und viel besser waren als ich und nicht weitergekommen sind. Aber das hätte ich so für mich vielleicht noch gern ein bisschen mehr probiert.
Ja.
Da vielleicht nochmal mehr draus zu holen.
Ja. Aber du bist dann auch so ein Tausendsasser, ne? Du kannst halt viele Sachen.
Ja, also Ballsport, also sowieso, wie gesagt, ich war sehr fett, dann habe ich Sport gemacht und habe halt echt bis für mich entdeckt, dass ich boah, macht richtig Spaß. Und wenn du Ball dabei hast, dann merkst du nicht mal, dass du läufst.
Ja. Okay, du bereust mich, Chris. Ich finde, ich muss diese eine Person, ich habe sie schon gefunden in einem Interview, wer war das denn? Mikif hat damals gesagt. Mikif. Mikif versuche ich noch irgendwie ranzukommen.
Okay.
Ich würde ja auch total gerne Live-Sessions über Scheitern machen, weißt du? Er hat ja auch ein paar Songs, du hast ein paar Songs, also nicht direkt über das Scheitern, aber schon irgendwo mit diesem Hintergrund.
So 16 oder was?
Ja, irgendwie so Red Bull Live Studios, wenn ihr das hört. Ich habe kein Problem damit, bei euch irgendwie ein paar Musiker einzuladen. Ja,
voll geil.
Das wäre mega gut.
Ja, finde ich auch gut.
Vor allem Sportler auch, ja. Ja, naja. Wen würdest du dir denn wünschen als nächsten Gast bei Scheitern für Anfänger?
Bei dir?
Ja.
Wäre interessant. Sport oder Musik?
Ist völlig egal.
Völlig egal. Ich finde ja echt mal interessant, was so ein Bastian Schweinsteiger jetzt sagen würde. Nach so einer Karriere, nach der Hochzeit und so.
2012 Champions League Finale, Elva.
Genau.
Verschossen.
Und dann am nächsten Jahr mit dem Turban die Weltmeisterin geworden und Weltmeister geworden.
Das ist so krank.
Ich glaube, mehr Scheitern für Anfänger gibt es nicht.
Ja, und ich glaube, diese Energie haben die mitgenommen. Ich glaube, es lag daran, dass sie dann die Champions League gewonnen haben.
Ich glaube, er ist sehr interessant, weil er immer, wenn er hochkam, hat ihn jemand sehr runtergezogen. Auch wenn man Spieler des Jahres wurde, wo die ganze Presse sich justiert hat, was das denn soll, wie kann dieser Spieler des Jahres werden.
Ja.
Das wäre, glaube ich, extrem interessant.
Ja.
Solche Menschen so persönlich kennenzulernen.
Und ich fand es toll, als er zu Uli, als der Steuerskandal mit Uli Hoeneß war, wie er hinter ihm gestanden hat.
Ja.
Das war so geil, ich fand das so schön.
Ganz München, ganz Bayern war da sehr.
Aus den 60er.
Ja, die sind klein, die haben aber das Stadion verloren. Also wenn sie nochmal lieber dazu gehen. Also, ja, das ist ewige Rivalität.
Ja, gut. Dann bedanke ich mich. Jeder, der. Die Betonung, ich kriege die Betonung deines Namens da auf, muss ich sagen. Binobi. Okay,
nochmal. Von Obi-Wan Kino.
Binobi. Geil, ich einfach. Ach, Maggie. So. Binobi.
Das ist ein Kuchen. Du kannst dein Handy in deinem Interview angeben.
Ein Kuchen?
Oder ein Gin.
Oder ein Kasten Bier. Oh, das können wir uns ja noch ausdenken. Das ist gut. Ein Kuchen. Ich kann nicht backen. Wir lassen das. Pierogi. Ich mach
Pierogi. Kannst du Pierogi?
Klar.
Digga, dann mach Handy an. Kannst du auch sein. Ich hab richtig Bock auf Pierogi.
Binobi, ich bedanke mich. Jeder, der Binobi sehen möchte, auf Tour. Die Tourdaten sind unten. Er ist mit Adel Tawil. Habe ich es richtig ausgesprochen? Er ist mit Adel Tawil auf Tour. Die Tour-Dates habt ihr hier unten. Ihr könnt das Album auch vielleicht schon sogar vorbestellen.
Ab dem 11.11. könnt ihr das Album sogar vorbestellen.
Ab dem 11.11. genial. Es steht alles drunten. Die Links, ihr könnt euch ganz viele Sachen von ihm angucken. Tut es. Es liegt mir sehr am Herzen. Und wie immer an dieser Stelle, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Teilt dieses Video. Aber am Ende folgt eurem Herzen.
Und ihr.
Und